Schön, euch zu sehen. Einigen habe ich schon die Hand gegeben, aber so viele andere, die hier sind, herzlich willkommen. Dominik, vielen Dank nochmal, dass du mich heute Morgen abgeholt hast. Mir ist meine Roller mitten auf der Strecke zwischen Manching und Ingolstadt stehen geblieben und ich bin so froh über Leute, die dann einfach, wenn man sie anruft und wenn man sie fragt, kannst du mich mal schnell rüberfahren in die Gemeinde, die dann einfach alles stehen und liegen lassen zu Hause und einem dann helfen. So schön. Es wird die Geschichte erzählt von einem Mann. Und dieser Mann, der spannte ein Seil. Und zwar nicht irgendwo, sondern auf zwei Hochhäusern, die weit voneinander entfernt waren. Und er fing an, auf diesem Seil hin und her zu laufen. Und es erregte die ganze Aufmerksamkeit der Menge, die unten vorbeiging und blieben stehen und schauten wie gebannt hoch. Und er fragte in die Menge rein, glaubt ihr, dass ich auch mit verbundenen Augen über das Seil gehen kann? Und alle schrien, ja, wir glauben dir. Und er verband sich die Augen und lief über das Seil. Und alle jubelten und waren ganz begeistert. Glaubt ihr mir, dass ich auch ein Salto über das Seil machen kann? Ja, wir glauben dir. Er macht ein Salto über das Seil. Und dann fragte er, glaubt ihr mir, dass ich mit einer Schubkarre über das Seil rüberfahren kann? Und alle sagten, ja, wir glauben dir. Und so nahm er eine Schubkarre, stellte sie auf das Seil und ging über das Seil auf die andere Seite. Und alle jubelten und waren begeistert. Und dann fragt er, glaubt ihr mir, dass ich jemanden in der Schubkarre über das Seil transportieren kann? Sagte, ja, wir glauben dir. Und dann fragt er, wer möchte sich reinsetzen? Und dann wurde es still. Und alle guckten nach unten. Aber in der Menge war ein kleiner Junge, der sagte, ich glaube dir. Und dann lief er die Treppen hoch des Hochhauses, ging auf das Dach und setzte sich in die Schubkarre rein. Und der Artist, ganz vorsichtig, lief über das Seil auf die andere Seite und kam sicher und geborgen auf der anderen Seite an. Und die Leute brachen in Jubel aus, waren begeistert von dem Artisten und von dem Jungen, der so vertrauensvoll war. Und der Junge ging dann wieder runter in die Menge und alle fragten ihn, wow, hast du denn keine Angst gehabt? Wieso hast du dich getraut? Und der Junge sagte, der Artist ist mein Vater. Keiner glaubte wirklich. Alle hielten es für möglich. Aber sein Leben aufs Spiel zu setzen dafür, das tat nur der den Seiltänzer kannte, der dem Seiltänzer vertraute, der dem Seiltänzer glaubte. Credo, das heißt, ich glaube, so heißt unsere aktuelle Predigtserie. Ich glaube, wem und was können wir glauben? Wir möchten mit dieser Predigtserie dein Lebensfundament stabilisieren. Wir möchten dich festmachen in deinem Glauben. Wir möchten dir die Sicherheit geben, dass du wissen kannst, ja, das, was ich da glaube, das trägt mich, das hält mich, das ist stabil. Und es gibt das apostolische Glaubensbekenntnis. Das ist in den ersten Jahrhunderten nach Christus entstanden, um den Menschen Sicherheit zu geben. Und wer es nicht kann, der darf es jetzt gerne mit mir hier in der Folie mitlesen. Da heißt das, ich glaube an Gott, den Vater. Ihr dürft gerne laut mitlesen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube, wow, das ging jetzt schnell. Da konnte keiner mitlesen, oder? Also eine der ersten Anschaffungen, wofür wir vorhin Geld gesammelt haben, ist ein neuer Presenter. Schauen wir mal, wo wir stehen geblieben sind. Kann jemand von der Technik hinten an den Beamer gehen und das einfach durchswitchen? Es gab am ersten Mal schon so Probleme da damit. Dankeschön. So, hier waren wir stehen geblieben. Ich glaube an den Heiligen Geist. Die heilige christliche Kirche. Gemeinschaft der Heiligen. Vergebung der Sünden. Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. In diesem Bekenntnis bringen wir zum Ausdruck, was uns wichtig ist als Christen, wovon wir überzeugt sind, woran wir glauben. Und ein Bekenntnis, das gibt uns Sicherheit. Es stärkt unseren eigenen Glauben, unsere eigenen Überzeugungen und es verbindet uns miteinander, diejenigen, die ihr Leben danach ausrichten. Die es nicht einfach nur so mitplappern. Weil mitgeplappert haben alle. Ja, ich glaube, dass du es kannst. Nein, nein, erst als der Mann gefragt hat, wer traut sich, da wurde sichtbar, wer wirklich glaubt. Es gab in den ersten Jahrhunderten nach Christus viele Irrlehren. Und viele von denen, die Christen geworden sind, sind durch diese Irrlehren wieder abgefallen. Und es war notwendig, ein Glaubensbekenntnis zu formulieren, ein Credo zu formulieren. Woran glauben wir? Und es sollte Sicherheit, es sollte Klarheit bringen. Und es hat über die Jahrhunderte, Jahrtausende die Kirche in ihrem Fokus, ja, in Jesus Christus und bei diesen Dingen, die wir genannt haben, gehalten. Das hat eine Stabilität gegeben. Doch heutzutage ist es wieder so weit, dass selbst Pfarrer das Glaubensbekenntnis nicht mehr sprechen, weil sie sagen, das kann man doch nicht mehr glauben. Jungfrauengeburt, Totenauferstehung, Sünden, das darf man doch nicht mehr sagen heutzutage. Warum denn nicht? Doch, das darf man. All das, was wir da drin lesen, das findet sich im Wort Gottes, in der Bibel wieder. Und wir können sicher sein, die Bibel, die ist authentisch. Die Bibel ist historisch belegt. Mehr als alles andere, was wir ansonsten an historischen Dokumenten haben, ist die Bibel das Dokument, was so viele Beweise hat, so viele Indizien, so vieles, wo wir sagen können, ja, da, dem können wir Glauben schenken. Martin Luther hat Glauben folgendermaßen ausgedrückt und ich finde diese Beschreibung so schön. Dominik, machst du eins weiter, bitte. Glaube ist eine lebendige, ist eine verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade. Und solche Zuversicht, die macht fröhlich, die macht mutig und voll Lust zu Gott und allen Geschöpfen. Glaube ist etwas Schönes. Glaube ist etwas Erfüllendes. Und wir durften letzte Woche schon hören von dieser ersten Passage. Wir glauben an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir haben gehört von ihm, der Ursprung allen Seins ist, der Ursprung deines Lebens ist, der dich erdacht hat, der dich gewollt hat, der dich ins Leben gerufen hat. Wir haben von ihm gehört, dass er eine Geschichte mit dir hat und dass du dich auf ihn verlassen kannst, dass du ihm vertrauen kannst. Und heute soll es daran gehen, dass wir daran glauben, an Jesus Christus. Ich glaube an Jesus Christus. Und der erste Punkt, den ich heute mit euch anschauen möchte, ist, ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube daran, dass er vom Vater gesandt worden ist. In Galater 4, Vers 4, da lesen wir, wie Paulus in Galatern schreibt, um ihnen Sicherheit zu geben. Als aber die Zeit erfüllt war, als der Zeitpunkt der Weltgeschichte gekommen war, da sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Er gab uns seinen einzigen Sohn und er vertraute ihm, einem jungen Mädchen an. 13, 14, 15 Jahre, sagt man. Was für ein Glaube an seine eigene Schöpfung hat er. Er legt seinen wunderbaren Sohn Jesus Christus in die Hände eines jungen Mädchens. Er sendet uns Jesus Christus. Johannes 3, Vers 17 heißt es, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Warum muss denn die Welt gerettet werden? Wovor muss denn die Welt gerettet werden? Gibt es hier jemanden, der Nachrichten schaut? Ab und zu mal? Einmal im Monat wenigstens? Ha, 10 Leute, ihr wisst, was los ist. Ich hoffe, die anderen wissen auch, was los ist in der Welt. So viel Verdorbenheit, so viel läuft verkehrt, so viel Boshaftigkeit, so viel Hass, so viel Gewalt, so viel Selbstsucht, so viel Neid, so viel Streit, so viel Hunger auf der einen Seite der Welthalbkugel und so viel Überfluss auf der anderen Seite. Waffen kriegt man in das kleinste Buschdorf geliefert. So weit sind wir, aber wir kriegen es nicht hin, Nahrung dahin zu liefern. Wir waren gestern in München auf dem Marsch des Lebens. Ein Marsch, der sich einsetzt für das Leben der ungeborenen Kinder. Der sagt, jedes Leben ist kostbar, egal unter welchen Umständen es auch empfangen wird. Egal, ob es behindert ist oder Behinderungen hat oder nicht. Jedes Leben ist kostbar, dafür müssen wir uns einsetzen. Und wir sind durch München gezogen und es waren immer wieder Gruppierungen da, die uns angeschrien haben, die uns den Mittelfinger gezeigt haben, die uns beschimpft haben, die so voller Hass und so voller Boshaftigkeit waren. Eure Kinder werden so wie wir, haben sie geschrien. Und alles Mögliche haben sie uns entgegengeschrien. Da wird dafür gekämpft, dass man das Leben im Mutterleib, ja, umbringen darf. In New York, in einem der Bundesstaaten von Amerika, darf man bis zum Einsetzen der Wehen das Kind abtreiben. Und daneben im Geburtssaal wird ein Frühchen mit 500 Gramm Gewicht mit früh erhaltenen Maßnahmen irgendwie durchgebracht. Wie pervers ist denn das? Wie verkehrt ist diese Welt? Und all die Gesetze, die wir haben, all die Ordnungen, all das, was das Leben bewahren und beschützen soll, es wird auch in unserem Land aufgelöst. Und das ist auch nicht die Rettung. All die Gesetze, die es gibt, sie bringen nicht die Rettung. Denn das Hauptproblem liegt wo ganz anders. Liegt hier, in einem harten, schwarzen Herzen. Alles Böse des Menschen hat seinen Ursprung hier. Jesus sagte, aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Und wer hatte noch nie einen bösen Gedanken von uns? Keiner. Jeder hatte schon einen bösen Gedanken. Herzlich willkommen im Menschsein. Herzlich willkommen. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdungen. Das ist es, was den Menschen in Gottes Augen unrein macht, sagt Jesus. Und mit dem Herzen wird in der Bibel das ganze Sein des Menschen beschrieben. Unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen. Es ist verdorben. Aus deinem und meinem harten Herzen kommt all das Böse. Ich bin nicht besser als die, die gestern geschrien haben gegen mich. Ich bin nicht besser. Ich bin genauso verdorben in meinem Herzen. So sehr wir uns auch anstrengen wollen, gut zu sein und Gutes tun zu wollen, das versuchen die Religionen. Die versuchen dadurch, etwas zu ändern. Und es ist richtig, Gutes zu tun und gut sein zu wollen. Aber in Gottes Augen sind wir alle unrein, sagt Jesus. Und der Anspruch Gottes ist nicht, 90% reichen. Wer von euch würde in einen Handyladen gehen und ein Handy kaufen, das tippitoppi in Ordnung ist, mit dem du telefonieren kannst, WhatsApp schreibst, alles. Ah, es hat einen kleinen Riss im Display. Aber es funktioniert. Wer würde das kaufen? Niemand. Du sagst, kein Handy kannst du behalten. Ich will ein ganzes Handy. Und der Mensch wurde geschaffen in Gottes Ebenbild. Er wurde in Gottes Herrlichkeit geschaffen. Er wurde vollkommen geschaffen. Und das ist auch der Anspruch Gottes. Alle Menschen, heißt es in Römer 3, 23. Alle Menschen. Sag mal, ich bin auch gemeint. Ich bin auch gemeint. Oh, manche haben es, glauben es manche noch nicht. Alle Menschen, ich bin auch gemeint. Alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Wir haben es verloren. Ich war vor 2002, das Rechnen fällt mir zu schwer, 22 Jahren. Ich war 2002 auf einer Konferenz und hatte mir ein paar Wochen vorher ein Handy gekauft von meinem ersten Ausbildungsgehalt. Und als Schreiner, da hat man damals nicht so viel verdient und ich habe, ich weiß nicht wie viel, 100 Euro damals bezahlt für dieses Handy. Und das hat so tolle Funktionen gehabt, wie Vibration. Das war der Wahnsinn, ja. Und Kompass und alles, ja, so ein unkaputtbares Nokia-Handy. Ich war so stolz. Und ich war da mit Bekannten und Freunden und wir gingen irgendwo hin und ich habe mein Handy da liegen lassen. Auf einer christlichen Konferenz. Da denke ich, ist aber nicht schlimm. Ich komme irgendwann wieder zurück. Ich habe gemerkt, mein Handy habe ich da wahrscheinlich liegen lassen. Ich gehe zurück und nichts. Handy weg. Ich gehe zum Konferenzbüro. Keiner hat ein Handy abgegeben. Das gibt's doch nicht. Auf einer christlichen Konferenz wird mir das Handy geklaut. Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe es liegen lassen. Ich habe meine Verantwortung nicht wahrgenommen. Ich habe es verloren. Wir alle haben das ewige Leben verloren. Wir haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Wir leben nicht das Leben, für das wir ursprünglich geschaffen wurden. Da ist etwas verloren gegangen und wir sind alle auf der Suche danach. Wir alle wollen auf die andere Seite des Hochhauses. Denn dort ist das Leben in Fülle bei Gott. Aber alle Religionen und alles Bemühen und alles Anstrengen und alles Tun und Machen, es bringt uns nicht darüber. Und alles Schöne dieser Welt, wir können versuchen, unsere Leere im Herzen damit auszufüllen. Und doch merken wir, dann ist das neue Auto gekauft, dann ist das neue Haus da, dann ist dieses und jenes gemacht und getan. Aber schlussendlich bleibt dieses fade Gefühl, da fehlt noch was. Wir haben die Herrlichkeit verloren. Wir brauchen einen Retter, der uns befreit, der unser Herzen erneuert. Gott hat seinen Sohn gesandt, nicht um die Welt zu verurteilen, nein, sondern um sie durch ihn zu retten. Ich glaube daran. Hoppala, jetzt ist mir mein Herz runtergefallen. Ich glaube an Jesus Christus, dass er für unsere Schuld gestorben ist. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten und dann, ihr Lieben, von 500 Augenzeugen auf einmal gesehen, von all seinen Aposteln gesehen und sie hatten gesehen, er war tot, dieser Mann. Das ist geschichtlich festgehalten. Darauf können wir uns stellen. Was hat er denn dadurch getan, dass er gestorben und auferstanden ist? Dadurch hat er die ganze Schuld der ganzen Welt auf sich genommen. Er hat den Graben überwunden. Er hat das Seil gespannt. Und zwar zwischen seinem Kreuz und der Herrlichkeit Gottes. Da war auf einmal jetzt ein Weg, eine Brücke geschaffen. Das, was den Menschen trennte, seine Schuld, die war auf einmal möglich zu überwinden. Römer 3, Vers 25. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. 2 Wochen, nachdem ich mein Handy verloren hatte, ging ich zum Mediamarkt. Und dann sah ich, dieses Handy gab es wieder zum Verkaufen. Und es gab eine zusätzliche Option, 20 Euro gegen Diebstahlversicherung. Da dachte ich, das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, ob ich es damals gemacht hätte. Aber hätte ich das abgeschlossen, dann wäre es überhaupt kein Problem gewesen. Das verlorene Handy, dieses herrliche Handy, ich hätte es behalten. Jesus Christus ist die einzigste Versicherung, die uns wirklich das zurückgibt, was wir verloren haben. Was wir angerichtet haben, hat er wieder ins Lot gebracht. Was wir versaut haben, hat er auf seine Kappe genommen. Was wir verdient hätten, Die Strafe für unsere Schuld, die hat er für uns getragen. Ich glaube daran, dass Jesus Christus für meine Schuld gestorben ist. Ich glaube an Jesus Christus, dass er uns ein neues Herz geben möchte. Er möchte uns ein neues Herz geben. Hesekiel 36, 26, Jahrhunderte bevor Jesus auf die Welt kam, wurde prophezeit: Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben, also eine neue Gesinnung. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Wie ist das mit dem normalen Herzen, was wir alle in uns haben? Wie bekommen wir das? Wir bekommen es durch Verschmelzung von Samenzelle und Eizelle. Wir bekommen es durch die Empfängnis. Und schlussendlich, wir bekommen es geschenkt. Niemand hat sich sein Herz selber eingepflanzt. Das Leben ist uns geschenkt. Römer 3, Vers 24 sagt, doch Gott erklärt uns aus Gnade. Das heißt unverdient. Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Gott möchte uns ein neues Herz schenken. Aber wie funktioniert das mit diesem Geschenk annehmen mit Jesus Christus? Ich möchte demjenigen, der als erstes zu mir kommt, diese 10 Euro schenken. Du hast erstmal gedacht, meint der jetzt Spaß oder meint der es ernst, ne? Genau. Ich habe das ernst gemeint. Und als du auf... Nee, das ist jetzt deins, habe ich dir geschenkt. Als du aufgestanden bist, da hast du gezeigt, dass du meinen Worten glaubst. Und als du es genommen hast, da hast du es noch mehr gezeigt. Da hast du gesagt, ja, ich glaube dir das. Der Junge glaubte seinem Vater und man konnte es sehen. Er setzte sich in den Schubkarren hinein und er ließ sich von seinem Vater auf die andere Seite fahren. Jürgen, komm noch mal kurz hoch. Nimm den Kissen mit. In der Bibel, bleib ruhig drin noch. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, da schreibt Paulus an die Christen in Korinth: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte, das ist vergangen. Neues ist geworden. Ein neues Herz, eine erneuerte Gesinnung. Aber das hat was damit zu tun, dass wir in Christus sind. Das hilft nichts, auf dem Dach zu stehen und zu denken, das ist eine schöne Schubkarre. Ja, ich glaube, dass der darüber gehen kann. Nein, erst wenn man wirklich sagt, ich setze mich da rein. Der Jürgen hat auch meinem Befehl gehorcht, hat sich da reingesetzt. Der Junge hat sein ganzes Leben hingegeben, im Vertrauen darauf, dass sein Vater ihn rüberbringt. Das heißt dein Leben, das heißt deine Zeit, das heißt auch deine Finanzen. Das heißt deine Sexualität. Das heißt all das, was du bist und hast, dein ganzes Leben vertrauensvoll in die guten Hände Jesu zu legen, der dir am Kreuz von Golgatha bewiesen hat, dass er sein Leben für dich gegeben hat, dass er es ernst meint damit, dass er keinen Spaß macht, sondern dass es ihn sein ganzes Leben gekostet hat. Schön hier, ne? Danke, Jürgen. Der wirklich glaubt, der bekommt eine Herzenstransplantation. Der wird innerlich zu einer neuen Schöpfung. Und ich werde jetzt mal ein paar Aussagen treffen. Und ich würde mich so freuen, wenn ihr diese Aussagen mit mir zusammen bestätigt, indem ihr nach der Aussage einfach Amen sagt. Also so, dass ihr euch selber hören könnt, ja? Nicht nur Amen, ja? Okay. Gott hat seinen Sohn gesandt, um uns zu retten. Der Ursprung des Bösen liegt in unseren harten Herzen. Da sind wir ein bisschen unsicher. Liegt er vielleicht doch in der Antifa? Unsere Schuld trennt uns von Gott. Jesus nahm unsere Schuld auf sich. Jesus will uns ein neues Herz geben. Amen. Daniel sollte eine Gehaltserhöhung bekommen. Nein, war nur Spaß. War nur Spaß. Melli, keine Angst. Shit. Und Jürgen auch und alle Angestellten. Jahrhunderte bevor Jesus ans Kreuz kam, hat Gott diesen Wunsch schon ausgedrückt mit einem widerspenstigen Volk wie dem Volk Israel, was ständig in die Irre gegangen ist, was ständig gegen Gottes Botschaft, gegen Gottes Gebote rebelliert hat. Und er sagte, ich will euch mit meinem Geist erfüllen. Ich will euch von eurer Schuld befreien, die euch unrein machte. Ihr Lieben, es ist Gottes Werk. Er liebt dich. Er will nicht, dass du dein altes, versteinertes Herz behältst. Und er ruft dich heute, wirklich Buße zu tun. Er ruft dich, dass du umkehrst von deinem eigenen Leben. Dass du sagst, ich will nicht mehr einfach nur Zuschauer bei dieser Glaubensgeschichte sein. Sondern dass du wirklich umkehrst und sagst, mein Leben mit allem, was ich bin und habe, vertraue ich Jesus Christus an. Und ich kehre um von meinen eigenen Lebensvorstellungen. Ich war neidisch, Herr, vergib mir. Ich habe Menschen, denen ich hätte helfen können, nicht geholfen. Vergib mir. Ich habe nicht an dich geglaubt, wirklich. Ich habe es für wahr gehalten. Aber ich habe nicht wirklich geglaubt. Du hast dein Leben für mich gegeben, Herr. Und ich habe nicht geglaubt. Vergib mir. Wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir ihm unser Herz hinhalten, dann ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt und uns ein neues Herz gibt. Wer das tut, der setzt sich vertrauensvoll in diese Schubkarre hinein. Der sagt, Credo, ich glaube an Gott, den Vater. Ich glaube an den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Ich glaube, dass er vom Vater gesandt worden ist für meine Schuld und dass er mein Herz neu macht. Der kann sagen wie Luther. Ich habe eine verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade. Und diese Zuversicht macht mich fröhlich. Sie macht mich mutig. Und die gibt mir Lust und Freude an Gott und allen seinen Geschöpfen. Amen.